Hallo, hier ist das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales auf Radio X. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr zuhört. Wir sind heute, es ist wieder Mittwoch, 16 Uhr, also die übliche Zeit fürs ABS-Magazin. Wir sind heute wieder live im Studio und ich habe auch einen Gast da. Ich sag gleich mal, hallo Rudolf, ich begrüße dich.
Hallo Michael.
Jo, wir werden uns heute ein bisschen über eine aktuelle Aktion unterhalten, die jetzt am Wochenende gestartet ist. Da gibt's vom Historischen Museum jetzt verschiedene Aktivitäten, die sich mit verschiedenen Aspekten hier in der Stadt beschäftigen. Ganz konkret wollen wir ein bisschen darauf eingehen, dass es hier am Willy-Brandt-Platz eine Installation gibt, wo eine kleine Gruppe sich ein paar Gedanken gemacht hat zum Thema Grenzverhandlungen, also Grenzen an sich. Was ist das, was bedeutet das? Wir haben uns am Sonntag ein bisschen unterhalten, also mit den anderen Kollegen, die da auch mitmachen, habe ich mich ein bisschen unterhalten und haben wir auch ein bisschen geguckt, was passiert denn da, was steckt da dahinter, wie funktioniert das? Und ich werde jetzt, wir werden uns jetzt erstmal noch mal ein bisschen anhören, was wir uns da sozusagen was da die Situation war. Es war gutes Wetter, es waren einige Leute da, viele Passanten, die durch die Anlage gegangen sind und diesen Bauzaun gesehen haben, der eigentlich da ein bisschen, am Rande des Weges steht, aber eigentlich tatsächlich nichts irgendwie absperrt, weil auf der anderen Seite war die Wiese und man hätte auch auf der Wiese lang gehen können. Also insofern ein bisschen ein Zaun, der mitten in der Gegend steht. Also, zuerst mal habe ich mich mit Steven und Vero unterhalten und mit Pablo, was die da so gemacht haben. Und die Frage ist eigentlich, die sich zuallererst stellt, was ist denn da geschehen? Was ist da los? Was passiert da?
Ja, also wir haben hier angefangen, also mit einer Gruppe. Wir sind zu viert. Das sind die Veronika und ich. Und dann sind das noch Pablo und Helga, die auch mit dabei sind. Wir planen seit einem Dreivierteljahr in diesem Projekt hier. Das findet statt im Rahmen von Stadtlabor unterwegs. Das ist ein Format des Historischen Museums in Frankfurt, das jedes Jahr stattfindet unter Bürgerbeteiligung, immer in einem anderen Stadtteil zu einem anderen Thema. Und dieses Jahr sind das eben die ehemaligen Wallanlagen der Stadt Frankfurt. Das ist der Parkgürtel, der sich rund um die Innenstadt zieht. Das war früher die Stadtmauer von Frankfurt. Die stand bis zum frühen 19. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche. Und dann wurde der Stadtwall abgetragen und damals wurde das von den Frankfurter Bürgern zu Gärten umgebaut, die öffentlich zugänglich waren. Und ja, bei diesem Projekt vom Stadtlabor unterwegs arbeiten insgesamt 60 Gruppen bzw. Einzelpersonen mit. Das sind 60 Projekte, die über den gesamten Grüngürtel, ehemalige Wallanlage, verteilt sind. Und wir vier kennen uns aus dem Occupy-Kontext und haben deshalb auch gesagt, wir wollen ganz gerne wieder an diesen Ort zurückkehren, an dem wir auch unsere Zelte standen hatten für 10 Monate und haben dann halt überlegt, also zu diesem Thema alter Stadtwall, was kann man da politisch machen, und kamen dann halt auf die Idee, halt eine Veranstaltung so erstmal unter dieser Überschrift alter Wall, neue Gräben laufen zu lassen, weil die Occupy-Erfahrung ja irgendwie so diese war, dass wir halt mal so soziale Grenzen und biografische Grenzen aufgelöst haben und mal mit Leuten kommunizieren konnten, zusammenkamen, die halt aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten kamen und das so aufgelöst wurde, diese Grenzen, die normalerweise zwischen Menschen sind. Und wir haben ja alle zusammen hier dann über politische Themen, über Wirtschaft und all das diskutiert. Und da das Camp ja jetzt nun schon lange Zeit weg ist, dachten wir uns, das sei doch jetzt eine schöne Möglichkeit, wieder an diesen Ort zurückzukehren, um das mit anderen Mitteln fortzusetzen, was wir damals begonnen haben. Und also so steht unser Projekt jetzt auch unter dem Titel Grenzverhandlungen. Und wir haben hier mit diesen Bauzäunen, die vom Fuße des Euros losgehen und dann den ganzen Weg entlang laufen, haben wir ein sogenanntes offenes Lese-Schreib-Labor aufgebaut. Das geht ein bisschen auf die Idee zurück von Helga, die bei uns mitarbeitet. Sie macht das schon seit vielen Jahren, dass sie Kunstprojekte in dem Sinne macht, dass sie an verschiedenen Orten Flächen anbietet, auf denen sich Menschen äußern können zu Themen in Konfrontation mit Texten, die sie davor lesen können, Bildern, die sie angucken können. Also sie können kommentieren, diskutieren. Und das wollten wir wieder an diesen Ort tragen. Also wie das auch bei Occupy stattgefunden hat. Wir haben hier die Möglichkeit, jetzt für 4 Monate in aller Vielfalt zum Thema Grenzen, Grenzziehung, zu diskutieren, Dinge anzubringen, wir können uns hier auch wieder treffen und zusammen auf der Wiese sitzen. Also der Sommer ist vor uns und ja, und können hier diese Wand jetzt 4 Monate lang eben mit den Inhalten bespielen, die uns wichtig erscheinen, können Tagespolitisches kommentieren, können grundsätzliche Diskussionen anzetteln. Ist alles möglich.
Jo, alles ist möglich. Das ist natürlich eine weite Perspektive, dass da viele Dinge möglich sind. Natürlich ist ein bisschen die Frage, wie kann das funktionieren? Da ist jetzt der Begriff Schreiblabor gefallen. Also wir werden uns das bestimmt nochmal anhören. Was ist das genau? Wie funktioniert das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Wir haben jetzt uns dann natürlich noch ein bisschen weiter unterhalten zur Frage, wie kann man das denn erreichen? Also wie ist denn zum Beispiel auch eine konkrete methodische Vorgehensweise? Weil als Künstler kann man natürlich ja ein Werk schaffen oder eine Situation herstellen, aber möchte ja auch mit den Zuschauern, mit den Personen, die sich das angucken, ja auch im weitesten Sinne eine Kommunikation eingehen. Und da ist natürlich auch die Frage, mit der ich mich mit Vero dann auch unterhalten habe, wie sieht denn da die methodische Vorgehensweise aus? Also was haben Sie denn konkret vor, was haben Sie gemacht, wie soll das laufen und wie kann das weiter funktionieren?
Also wir haben jetzt für uns jetzt noch keinen Masterplan sozusagen, was hier passieren soll. Wir haben jetzt erstmal diese Bauzäune hingestellt, haben, wie gesagt, diese riesigen weißen leeren Folien aufgehängt und Stifte dran gehängt und schauen jetzt erstmal, was passiert. Also es hat auch irgendwo ja so ein Labor- und Experimentcharakter. Wir haben so ganz grob jetzt das Thema festgesetzt und unsere Vorstellung ist natürlich, dass die Menschen, die hier vorbeikommen, an diese weißen Wände ihre Meinung, sei es jetzt zu aktuellen politischen Themen oder auch ganz persönliche Geschichten, keine Ahnung, beispielsweise wenn die Miete gerade erhöht wurde oder so, beispielsweise da irgendwie ihre persönliche Sicht auf die Welt irgendwie verschriftlichen oder auch kann auch gemalt werden, es kann auch was hingekleistert werden. Und unsere Idealvorstellung ist natürlich, dass dann andere Menschen das irgendwie kommentieren oder ja, dass da irgendwie ein Diskurs stattfindet. Aber es sind nicht alle Zäune mit dieser weißen Folie bespannt. Viele sind auch leer. Da können beispielsweise, also wir haben auch einige Bilder von den Blockupy-Aktionstagen so in Plastik laminiert, haben die dort aufgehängt. Und das können natürlich andere Gruppen genauso nutzen. Also das hier ist jetzt kein Ort, der jetzt irgendwie nur irgendwie Occupy-Gruppen irgendwie zur Verfügung steht, sonst können alle Gruppen nutzen, alle Menschen können dort, was sie für wichtig erachten, hinhängen und das Ganze soll sich so ja selbst organisieren. Also das ist so unsere Idealvorstellung. Und natürlich ist dann die Frage, wenn jetzt beispielsweise irgendwie rechtes Gedankengut da irgendwie auftaucht, ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt damit um? So, natürlich, man kann es einfach durchstreichen, man kann es kommentieren. Wir hätten es natürlich gerne, dass möglichst kritische Inhalte dort sind und irgendwie auch informationsausgetauscht werden. Also wann ist die nächste Demo oder was irgendwie, weiß nicht, Alternativvorschläge zum Kapitalismus, keine Ahnung.
Ja gut, also das sind natürlich schon ja eine Menge Möglichkeiten, die sich da ergeben. Wir haben, also ich muss sagen, ich muss ja in dieser Situation dann auch immer mal ein bisschen überlegen, hier den, wie sagt man, den Advocatus Diaboli zu spielen, also auch zu fragen, naja gut, das ist jetzt ein Ansatz, kann man sagen, hier kann jeder mitmachen, funktioniert. Da ist meine Frage, ja funktioniert das denn wirklich? Also erreicht man denn so wirklich viele Menschen? Ist das nicht vielleicht in der heutigen Zeit, ich sage jetzt mal nur Stichwort, Kommunikation über Internettechnologie, also Twittern und Co., das ist ja heute auch gerade bei jungen Leuten viel stärker angesagt und ist natürlich eine starke Möglichkeit, da auch sich schnell auszutauschen. Also insofern stellt sich für mich natürlich schon ein bisschen die Frage, erreicht man damit alle oder wen spricht das an? Ich muss sagen, da haben sich ja auch die Gruppe, die haben sich da auch ein paar Gedanken gemacht. Also ich hatte mich nochmal auch mit Vero über diesen Punkt unterhalten und die meinte natürlich auch, ja, da gibt Aspekte, die da zusammenkommen, die insofern da, naja, die Frage, erreicht das alle Menschen oder erreicht das viele Menschen, welche will man drin haben oder welche will man draußen haben, das ist schon eine Frage, über die man nachdenken muss.
Also natürlich haben wir den Anspruch, mit dem Projekt irgendwie am besten alle zu erreichen, aber das gelingt natürlich nie. Also sei es jetzt über die Inhalte oder sei es jetzt über das Ästhetische, also man schließt ja auch irgendwo dann auch gleichzeitig Menschen nicht aus direkt, aber die fühlen sich nicht angesprochen oder, also ich habe da auch schon Sorge, dass es vielleicht zu sehr, ich sag jetzt mal, zu sehr so in die linke Ecke geht, so was dort an Inhalten irgendwie präsentiert wird, dass dann irgendwie Menschen, ich sag jetzt mal ganz irgendwie Stereotyp, irgendwie aus der bürgerlichen Mitte in Anführungsstrichen sich dadurch überhaupt nicht angesprochen fühlen und da irgendwie ihre Meinung oder Inhalte zu hinterlassen. Also ich glaube schon auch, dass wir das auch permanent irgendwie hinterfragen müssen, wie sieht dieser Zaun aus, was steht da drauf, um das wirklich so breit wie möglich irgendwie da Leute irgendwie an diese Zäune zu bringen irgendwie.
Tja, also das ist bestimmt eine knifflige Frage. Jetzt haben wir die Methode ein bisschen schon eingegrenzt, dass die doch sehr offen ist, sehr viele Möglichkeiten bietet und einen ganz niedrigen Einstiegslevel bietet. Ja. Also da sind Stifte, da sind Plakate, den muss man nur in die Hand nehmen, den Stift und losschreiben. Also das ist wirklich nicht schwierig, da ist kein Hightech für notwendig. Auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage, was sind denn die Inhalte, was sind denn die Themenbereiche? Ich meine, die Vorgabe mit dem Thema Grenzverhandlungen, also auch mit einem Zaun, also mit einer Grenze, die sozusagen eine Abgrenzung schafft, die also undurchlässig ist. Naja, vielleicht an manchen Sachen schon. Ich habe ja schon behauptet, zu einer Grenze, zu so einem Wald, zu so einem Zaun gehört auch immer ein Tor. Das heißt, eine Durchlässigkeit, die einen bestimmten Filter vorsieht, wo man also sagt, okay, bestimmte Sachen dürfen da durch und andere nicht. Also, ich meine, da gibt es viele Beispiele, sei es jetzt von ganz einfachen Modellen, die uns tagtäglich begegnen, bis zu komplexen Modellen, wo es immer die Frage ist, ist eine Abgrenzung da, was ist drin, was ist draußen, was ist oben, was ist unten, was ist innen, was ist außen und in welche Richtung und unter welchen Bedingungen besteht da eine Durchlässigkeit. Wir haben uns also jetzt nochmal mit dem Pablo unterhalten, der auch mitgemacht hat. Und natürlich ein bisschen die Frage, gibt es denn bestimmte Themenbereiche, die ihr als Gruppe, die also diese Gruppe da sozusagen auch ein bisschen auf der Agenda hat, also sagt, na, das sind Themen, über die wir uns wirklich auch unterhalten möchten. Wir sind nicht festgelegt auf diese Themen, aber wir sagen, na, das ist mal so ein erster Punkt, den geben wir da rein und dann schauen wir mal, was passiert. Also in dem Sinne, von da aus kann es losgehen und dann geht die Reise irgendwo hin. Also die Frage, gibt's was Hervorgehobenes? Ist irgendwas vorgegeben oder nicht?
Also soweit ich das sehe, sind es für den Anfang erstmal zwei große Themen, die irgendwie im weitesten Sinne mit Grenzen zu tun haben. Das sind die Flüchtlinge, die Tag für Tag versuchen, in Lampedusa anzukommen und die Problematik im Mittelmeer und mit Frontex. Und der andere Punkt wäre die Polizei, die komplett Frankfurt abriegelt, weil sie befürchten, dass jemand gegen Banken demonstrieren möchte oder gegen falsche Wirtschaftskrisenlösungen. Gegen die Troika, das sind auch EU-kritische Sachen, das sind so die beiden Punkte, die wir für den Anfang rausgestellt haben. Aber ich denke, da kommen noch einige dazu. Ich weiß jetzt schon von ein paar wirtschaftsinvolvierten Leuten, die auch irgendwie einen kleinen Teil im Bereich haben wollen, um zu diskutieren. Das wird sich noch erweitern, meiner Meinung nach.
Jo, also da sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Die Frage der Durchlässigkeit von Grenzen und auch von konkreten Beispielen, ich meine, wir sehen das in den Nachrichten ständig. Wenn ich mal jetzt an dem afrikanischen Beispiel bleibe, zumindest an dem Beispiel, wenn es um das Mittelmeer geht, um die Grenze, die sozusagen durchs Mittelmeer verläuft und Europa von Afrika trennt, wo es ja auch immer wieder in den Nachrichten Berichte darüber gibt, dass eben Gruppen von Flüchtlingen zum Beispiel versuchen, über den Weg übers Mittelmeer in kleinen Booten sozusagen nach Europa zu kommen. Das zeigt ja ganz klar, da gibt es eine Grenze und die wird auch für bestimmte Bedingungen ist die sehr undurchlässig. Diese Grenze ist in anderen Bedingungen, das muss man sich ganz klar vor Augen halten, durchlässig in anderen Richtungen. Zum Beispiel sind wir als Europäer natürlich, sagen wir so, nutznießen wir davon, dass auch zum Beispiel bestimmte Bodenschätze in Afrika hergestellt werden oder zum Beispiel bestimmte Dienstleistungen. Also die Textilindustrie produziert an vielen Orten weltweit, aber unter anderem Afrika ist da auch ein Ort, wo sozusagen da enorme, ja, Produktionsmöglichkeiten auch stattfinden. Es gibt auch andere Dinge, die, was weiß ich, wir wissen, dass sehr viele Diamanten unter anderem auch in Afrika geschürft werden. Und das ist ja auch ein Produkt, das gerade auch hier in der westlichen Welt mit einem hohen Wert gehandelt wird. Alles knifflige Fragen. Wir kommen jetzt hier mal wieder zu unserer Studiosituation. Hallo Rudolf, wir haben uns ja jetzt ein bisschen angehört, was die anderen Mitstreiter in der Gruppe auch schon ein bisschen gesagt haben zum Thema, wie sie sich das denken und was da passieren kann. Du hast ja ein kleines Stück versucht beizutragen oder einen Impuls gegeben oder dir überlegt, da kann man an was Bestimmten arbeiten, oder?
Ja, das ist so. Ich gehöre jetzt nicht direkt zur Gruppe. Ich habe ein bisschen mitgearbeitet. Ich möchte kurz sagen, wie das entstanden ist. Also die Helga hatte schon vorher mit den Occupy Camp zusammengearbeitet, hatte so ein Projekt, wo sie also Plakate gehabt hat, also Blankoplakate, die dann im Camp bemalt worden sind. Daraus haben sich dann Kontakte ergeben und die erste Zusammenarbeit war in Darmstadt, die Büchnerbox. Ich habe einen kleinen Vortrag über Büchner gehalten. Helga hat eine Installation gemacht und Leute von Occupy, der Leo hat Fotos gezeigt, ein anderer hat eine Disco gemacht und also die Leute aus dem Camp, die im Camp waren, haben diese Veranstaltung damals, Büchner 2000 in Darmstadt, sehr belebt. Unter anderem ist mir in Erinnerung ein Video, was mich sehr beeindruckt hatte, wo sie reagiert haben auf eine Nachricht im Internet, auf ein Video im Internet aus Spanien, wo Leute mit Schildern bestimmte Parolen und Forderungen und Fragen nach Deutschland gebracht haben. Und sie haben auf die gleiche Art und Weise reagiert. Das wurde in Darmstadt gezeigt. Ich fand das phänomenal. Das war also sozusagen ein Ausdruck einer Solidarität. Und wenn man jetzt das Thema Grenzen behandelt, ist natürlich die Frage, es gibt zwei Sachen, die erstmal unbegrenzt sein sind. Das ist leider das Kapital und Gott sei Dank die Solidarität. Was ich gemacht habe, ist also einen von den Bauzäunen etwas zu bestücken mit Bildern von Booten und fasse das Boot als eine Metapher auf, die sehr weit trägt. Ich nenne das Schiffbruch mit Zuschauern. Das ist natürlich ein Kommentar zu den, zu immer wieder hören und sehen im Fernsehen, zu den Flüchtlingen aus Afrika, die im Mittelmeer ertrinken. Und das ist ja sozusagen im Augenblick der Extremfall von Grenze. Ne? Die Grenzen werden vorverlagert. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal völkerrechtskonform. Und wir nehmen teil an dem Schicksal dieser Leute und die Bilder beeindrucken uns sehr und setzen uns auch zu. Und ich will dann einfach untersuchen, wie diese Metapher des Bootes weitergreift. Ja, also ich gehe aus von dem Bild vom Jericho, Fluss der Medusa, was eine sehr große Katastrophe war, was ich ein bisschen als eine Metapher begreife auf die heutige Situation, weil in diesem Fall war es so, dass die Boote, die dieses unsteuerbare Floß an Land ziehen sollten, die Taue gekappt haben. Also mangelnde Solidarität. Ich werde das dann weiterverfolgen. Unter anderem habe ich mich dann erinnert an die Lektüre, die ich zu diesem Thema geführt habe. Ein wichtiges Buch für mich war damals Wahnsinn und Gesellschaft von Foucault, wo er die Geschichte der Narrenschiffe auch erzählt, unter anderem. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und das ist ja ein Zeichen, wenn wir von Grenze reden, ein Zeichen von Ausgrenzung. Also in die Narrenschiffe hat man die verrückten oder unliebsamen Leute gesetzt und die wurden dann von Stadt zu Stadt transportiert. Es gibt mehrere Schiffe, die für mich da wichtig sind, unter anderem Titanic. Ich hoffe, wir kriegen es hin dazu, so eine Art Workshop zu machen, um das dann zu verbinden mit dieser Situation der Flüchtlinge in Afrika, mit der Grenze, aber auch, und das hoffe ich, dass ich das hinkriege oder wir hinkriegen, das Boot ist für Michel Foucault auch eine Metapher für Heteronomie. Heteronomie, das sind Räume, wo sich Herrschaft umkehren kann. Und es ist ja die Situation, davon lebt dieses Projekt auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern sehr viel, dass diese Stimmung oder der Spirit von dem Camp, von dem Occupy-Camp noch spürbar ist. Das wollen wir ja auch wiederbeleben und manchmal denke ich, die Leute, ich war da ja nur zu Besuch, ich habe da nicht gelebt, die Leute, die außer Helga an dem Projekt mitmachen, haben im Camp gelebt und manchmal denke ich, sie wissen gar nicht, wie wichtig und bedeutend das war. Also da geht es mir schon darum, sozusagen da eine theoretische Definition zu finden, was dieses Camp eigentlich war. Das ist also ein Aspekt.
Das ist eine ganz knifflige Geschichte, wenn wir also auf diese Occupy-Frage zurückkommen, wirklich, was ist da passiert, weil das hat ja so viele Dimensionen, so viele Sichtweisen, unter denen eine Definition möglich ist, aber ich glaube, die große Herausforderung ist wirklich auch diese vielen Dimensionen auch versuchen, unter einen Hut zu bringen, also eine vereinheitlichte, ich möchte nicht sagen Theorie, aber einen vereinheitlichten Blick zu erzeugen, weil das kann man als gruppendynamisches Experiment interpretieren, das kann man feststellen, das ist eine Fragestellung, wie Bürger sich im Raum mit einer Ordnungsmacht arrangieren oder nicht. Da geht es bestimmt um Fragen, wie können da Ökonomen unter schwierigen ökonomischen Bedingungen zum Beispiel grundlegende menschliche Bedürfnisse sichergestellt werden, wie kann da eine gemeinschaftliche Aktivität auch wirklich kanalisiert werden, so dass dann auch die Gruppe davon profitiert, also nicht nur Einzelne oder das Ding wieder zerbricht. Also da denke ich, also ich behaupte mal, da gibt es sehr viele Aspekte und das ist bestimmt eine sehr große Aufgabe, diese verschiedenen, ich sage mal, Blickwinkel darauf. Ich möchte gar nicht sagen Wissenschaftsbereiche, sondern wirklich nur Blickwinkel, die Dimension da unter einen Hut zu bekommen. Mich würde ja ein bisschen interessieren, was du eben gesagt hattest mit dem Boot und der Metapher, dass das eine spezielle Situation ist, die zum Beispiel die Umkehr von Herrschaftsbedingungen illustriert. Habe ich dich da richtig verstanden? Oder andersrum, muss ich mir da konkret was drunter vorstellen? Also reden wir jetzt von der Meuterei auf dem Boot oder wie würdest du das einordnen? Oder wie könntest du dir das vorstellen, wie das gemeint ist?
Also ich muss sagen, so weit bin ich noch nicht ganz. Ja. Also ich werde anfangen mit dieser von Blumenberg geprägten Begriff Schiffbruch mit Zuschauern, wo er sozusagen dieses Boot, das Schiff als eine existenzielle Metapher begreift. Also wie gesagt, den Foucault-Text zur Heteronomie habe ich jetzt noch nicht gelesen, okay. Oder nur auszugsweise. Ja? Aber das ist auch, natürlich gibt es 1000 Blickwinkel darauf. Ja? Aber mir geht es darum, also für mich einen theoretischen Zugang, es gibt viele mögliche wahrscheinlich, zu haben. Ja? Um das sozusagen eine gewisse Distanz zu kriegen, ja? Das ist überhaupt meine Idee. Ja? Weil es ist ja leicht, wenn man über Grenzen redet, kann man sagen, alle Grenzen abschaffen. Ja? Das ist, ja, könnte man sagen, ist naiv, die Folgen wären verheerend. Ja? Also wo ich denke, man muss erstmal eine gewisse Distanz haben, um dann den Fragen sich in einem zweiten Schritt pragmatisch zu nähern. Ja? Diese Beschreibung des Camps ist nur so, man merkt das bis heute, ja, dass da etwas passiert ist, mitten im Herzen der europäischen Finanzmetropole, was unglaublich war. Ja? Also das hat man gemerkt, wenn man da war. Und da gibt es dazu, das ein Stück weit weiterzutragen und auch irgendwie ein bisschen in den Griff zu kriegen, was das eigentlich war und was man weiterhin damit anfangen kann. Der Ansatz ist ja jetzt erstmal, eine gewisse Form von Öffentlichkeit zu schaffen. Was ich gemacht habe, war die Idee, man muss bestimmte Vorgaben machen, wo die Leute sich zu äußern können. Es ist jetzt schon passiert, dass also viele Leute da geschrieben haben. Also es werden Veranstaltungen da stattfinden. Es sind 4 Monate. Und da muss man sagen, es ist ja auch von der Kuratorin Sonja Thiel auch mutig, jetzt mit Occupy zusammenzuarbeiten. Also ich finde das sehr couragiert von ihr und dem Historischen Museum. Wichtig, ihr Ansatz ist partizipatorisch, kommunikativ und integrativ, finde ich prima. Und man wird sehen, was da passiert. Es wird etwas passieren und ich hoffe, es werden gute Sachen passieren, die auch bestimmte Perspektiven weiter nutzen und weiter bewegen. Also eine Sache hat ja schon angefangen, also die Helga Franke kann heute nicht kommen. Die ist bei den Proben für eine Inszenierung von George Cameron, wo also diese Gruppe mitmacht, also der Pablo, die Vero und der Steven und Helga machen da mit. Ja? Also es gibt schon sozusagen eine Integration, eine Zusammenarbeit mit dem Schauspiel. Mhm. Ne, und ich hoffe, dass man da dann auch logistische Unterstützung kriegt, dass man Raum hat, wo man Sachen lagern kann und so weiter. Auf der anderen Seite ist ja das Jüdische Museum und da denke ich, da ist auch wichtig, ich würde das auch anregen, oder mit ihnen Kontakt zu suchen und vielleicht sogar eine Seite zu machen über ein Problem, was im Zusammenhang jetzt auch mit den Montagsdemos wieder auftaucht. Das ist der Antisemitismus. Das muss auch diskutiert werden, meiner Ansicht nach. Aber ansonsten ist die Sache ja offen und wie gesagt, die Stimmung war am Wochenende wunderbar. Viele Leute sind gekommen und ich bin da sehr optimistisch.
Ja, gut. Ja, es sind wieder viele Aspekte. Vielleicht nochmal bei der Frage, vielleicht auch ein bisschen bei der theoretischen Frage der Grenzen und der Grenzziehungen zu bleiben. Insofern ist das natürlich bestimmt eine interessante Gelegenheit, über die Frage von Grenzen und Abgrenzungen nachzudenken, also für jeden Einzelnen von uns und auch sich vielleicht gewahrer zu werden, wo jetzt Abgrenzungen vielleicht auch wirklich notwendig oder sinnvoll sind, beziehungsweise im nächsten Schritt ist ja letzten Endes die Frage eine Beurteilung, welche Grenze, also Abgrenzung jeder Einzelne für sich trifft oder auch Gruppen oder Gesellschaften für sich treffen, das muss ja dann verhandelt werden. Also, wenn das Einzelne für sich treffen, gut, da kann man sagen, das sind vielleicht persönliche Entscheidungen oder auch nicht. Also, da kann man unter Umständen, ist jeder erstmal für sich selbst verantwortlich. Aber wenn Gruppen sozusagen Entscheidungen treffen, wo Grenzen gezogen werden, wie durchlässig die sind, dann erfordert das ja schon einen Entscheidungsprozess, der, naja, im besten Fall durchsichtig, also transparent ist und im ungünstigsten Fall, naja, nicht mal wahrgenommen wird, also sozusagen nur von ganz wenigen kontrolliert wird. Das wäre ja bestimmt ein Aspekt, den ich mir vorstellen könnte, der bei die Überlegungen zum Thema, wie funktionieren Grenzen, zu was sind die gut oder zu was sind die schlecht, hilfreich sein könnte, oder?
Ja, sicher. Aber wir sind da erst am Anfang. Ich meine, wir haben schon Grenzprojekte gemacht, also Helga Frank und ich. Da steht ja gegenüber, steht ja das Grenzschild von ihr, was sozusagen eine transitorische Grenze symbolisiert oder ausdrückt. Mandatory Stop. Und dieses Grenzschild, wie gesagt, mit der ist Helga sozusagen auf Reisen gegangen. Das war also an der Zonengrenze, das war in der Nikolaikirche, das war in Nürnberg im Bahnmuseum, an vielen Orten. Dazu haben wir immer dann Gespräche und Lesungen gemacht. Und das sind sehr schöne Erinnerungen, wie sowas funktionieren kann. Also zum Beispiel in der Nikolaikirche, das war sehr, sehr beeindruckend, da an einem Ort, der ja in ja, der Weltgeschichte gemacht hat, wo Grenzen gefallen sind, die, wo wir uns das nie haben vorstellen können. Also ich habe mir nie vorstellen können, dass in meiner Lebenszeit die Grenze zwischen Deutschland und der Eiserne Vorhang, dass das fällt, habe ich mir nicht vorstellen können. Ich wusste, dass es irgendwann passiert, aber dass ich das noch erlebe, wusste ich nicht. Ja, also von daher gibt es eine gewisse Vorgabe, ja, was es heißt, wenn sich Grenzen auflösen. Wir haben diese Erfahrung, diese konkrete Erfahrung in Deutschland gemacht. Das andere ist, das habe ich schon gesagt, Ausgrenzungsmechanismen. Ja. Das ist für mich wichtig, weil für mich war auch, Foucault war für mich wichtig, weil es Kontakte gab von ihm zu einer Richtung der Psychoanalyse, die sich Antipsychiatrie nannte, ja, die auch in die Bewegung involviert waren und die sich eben drum gekümmert haben, um Leute, die Diagnose Schizophrenie hatten. Das war manchmal vielleicht etwas naiv, aber ich halte das immer noch für wichtig. Also wie funktionieren Ausgrenzungsmechanismen? Wie kann man Leute integrieren?
Ja, das sind knifflige Fragen. Ich meine, wenn du solche Situationen ansprichst, ich meine, es handelt sich ja, wenn ich dich richtig verstehe, schon jetzt nicht um eine ideologische oder politische oder Wertefrage, sondern ganz klar schon um ein, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, medizinisches Bild, das heißt um eine Frage, dass genauso wie jemand, der vielleicht sich ein Bein gebrochen hat oder eine andere schwerwiegende Verletzung hat, jemand eben, der auch an einer seelischen Krankheit leidet, eine schwere Verletzung hat und nicht alles so machen kann, wie er möchte. Das heißt, wir reden von solchen Personen, die dann sozusagen eine besondere, ja vielleicht auch Behandlung bedürfen und die Frage, wie eine Gesellschaft sich auch gegenüber solchen Personen positioniert. Verstehe ich dich da richtig?
Das ist im Prinzip richtig, aber ich würde es etwas generalisierender verstehen. Mhm. In dem Moment, wo man eine soziale Bewegung mit einer gewissen Ausstrahlung hat, kommen auch sehr viele Menschen, die im normalen Leben nicht so zurechtkommen. Ja? Und es gelingt ja oft auch, die zu integrieren, bis zu einem gewissen Grad. Ja? Also man kann, sagen wir mal, nur mal als Beispiel, 10 Leute können vielleicht 2 Leute, die diese Schwierigkeiten haben, integrieren, aber keine 5. Also nur ein Beispiel jetzt. Ne? Ich habe das in meiner Zeit im besetzten Haus erlebt, wo es wirklich gelungen ist, einige Leute, die auf der Straße gelebt haben, zu integrieren und, wenn man so will, vielleicht ein komischer Ausdruck dafür, zu resozialisieren. Im Camp ist das auch passiert. Ja, aber das ist nur ein Aspekt. Ja, ein Aspekt, mir ist der wichtig, aber es ist nur ein Aspekt, ich verhandle das sozusagen unter dem Thema der Ausgrenzung, was von Grenzen ein Aspekt ist, aber schon einer, der wichtig ist, den man auch reflektieren muss, weil die Probleme hat man immer in einer sozialen Bewegung, dass es eben auch dann Leute gibt, die nicht so funktionieren, wie das hier verlangt wird. Auch diese Mechanismen zu durchblicken und zu sehen, was kann man da machen, ist sicherlich ein Thema, wenn man über Ausgrenzung und Grenzen redet. Ganz sicher ist das wichtig.
Ja, obwohl ehrlich gesagt, da wird wahrscheinlich jeder von uns eine persönliche Meinung haben, auch wie gut oder schlecht sowas funktionieren kann. Ich behaupte mal, da gibt es auch grenzende Möglichkeiten, was jetzt eine Gesellschaft oder eine Gruppe, eine Gemeinschaft erreichen kann. Und vielleicht ist das gar kein so gutes Beispiel, um sozusagen die Möglichkeiten der einer gesellschaftlichen Veränderung durch soziales Engagement deutlich zu illustrieren. Meiner Meinung nach gehört das zu einem alltäglichen Umgang, dass man sozusagen Personen, die vielleicht eine schwierigere Situation haben, auch sozusagen beachtet und guckt, wie kann man sich selber verhalten, um da entgegenkommen zu sein. Aber schwerwiegende, zum Beispiel jetzt medizinische Situationen, ich denke mal, das ist meine persönliche Meinung, da sind dann auch irgendwann Grenzen gesetzt und da müssen Spezialisten ran und da kann man nicht jedes Problem, ich sag mal, wegdiskutieren. Das geht nicht.
Vollkommen klar.
Ja.
Vollkommen klar. Ich möchte nur eins dazu sagen, es gibt in dem Zusammenhang dieser Wahlanlagenausstellung ein Projekt von Gabriele Juvan, die so etwas macht. Also sie arbeitet mit Drogenabhängigen zusammen und baut mit denen eine Skulptur. Ja? Finde ich wunderbar. Also das ist so ein Beispiel für eine Möglichkeit der Integration. Es ist vollkommen klar, da sind wir einer Meinung, es gibt Grenzen und bestimmte Vorstellungen der Antipsychiatrie waren naiv. Vollkommen klar.
Gut, ich muss sagen, ich kenne mich jetzt mit diesem, insofern, ist das ein aktueller oder eher ein historischer Ansatz?
Das ist aus den 60er Jahren im Zusammenhang mit der Revolte ein Ansatz, der, also Ronald D. Lang ist ein Name, Foucault hat da mitgewirkt und ist eine ältere Geschichte.
Okay, gut, kenne ich jetzt persönlich nicht so, aber insofern, ja, kann ich mir vorstellen, dass man das auch historisch einordnen muss und dadurch auch dann verständlich wird. Jo, Grenzziehen. Wir werden uns gleich noch ein bisschen weiter unterhalten zum Thema Grenzen, Grenzverhandlungen, Grenzziehungen. Jetzt gibt's erstmal nochmal eine kurze Musik. Und zwar hören wir unsere, was soll ich sagen, All-Time Classics. Ihr wisst, ihr bekommt hier immer die Top-Musik, die Top-Leistung, die Top-Radiosendung, ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales mit Pornophonik. Tja, hier ist wieder das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales und zwar Mittwoch 16 bis 17 Uhr bei Radio X, eurem Lieblingssender, das weiß ich doch. Also, Grenzverhandlungen, Grenzziehung, ich meine, es gibt Grenzen, das ist ja zurzeit ein sehr beliebter Begriff, der auch in ganz verschiedenen Zusammenhängen genutzt wird. Ich sag nur Grenze des Wachstums. Kennt ihr diese Geschichte? Stell dir vor, ihr habt eine kleine Bakterienkultur, die braucht einen Tag, um sich zu verdoppeln. Könnt ihr ja exponentielles Wachstum. Nach 10 Tagen hat die eine bestimmte Fläche für sich komplett eingenommen. Nach wie vielen Tagen hat sie die Hälfte der Fläche eingenommen? Genau, die richtige Antwort lautet nach 9 Tagen, weil zum 10. Tag hat sie sich verdoppelt. Also, Wachstum, besonders wenn wir das in die Biologie sehen, hat teilweise sehr, sehr stark, sehr deutlich exponentielle Verlaufskurven. Wir nutzen das teilweise aus. Wir sehen, dass das zum Beispiel auch gerade in einem Geldumlauf der Zins, der ja sozusagen immer auf prozentual auf eine Gesamtmenge angesetzt wird, dass der letzten Endes auch ein exponentielles Wachstum begünstigt oder fordert oder notwendig macht oder erzeugt. Da ist jetzt ein bisschen wirklich die Frage, da gibt's ja bestimmt auch natürliche Grenzen, die wir sehen und gegen die wir manchmal stoßen. gegen die wir als Menschen dann gar nicht so oder auch als Gesellschaften gar nicht so vorgehen können. Jetzt ist meine Frage, wie ist das denn mit den Grenzen, die wir in unserer Gesellschaft sehen? Was meinst du, Rudolf? Sind wir in der Situation, wo wir uns mehr Grenzen als mehr Freiräume entgegenübersehen? Was weiß ich, Energiefrage zum Beispiel.
Ja, die Grenzen des Wachstums, das war ja die Studie aus den ganz frühen 70er Jahren vom Clapper Forum. Das ist natürlich ein großes Thema, mit dem ich mich ehrlich gesagt nicht so gut auskenne. Also wie jeder. Wir wissen, dass in dem Moment, wo alle Leute so leben würden wie wir, der Planet in einem Jahr kaputt wäre. Das wissen wir. Also es gibt da Grenzen, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht so detailliert mit aus, sondern so wie jeder das eben weiß. Ja. Was mir so ein bisschen sozusagen wichtig ist, was ich thematisieren möchte, auch im Zusammenhang mit den Grenzverhandlungen, sind natürlich zwei Geschichten, die auch jeden betreffen. Ja. Das ist zunächst einmal, also ich bin 1971 nach Frankfurt gekommen, habe dann hier ein Haus besetzt und habe also dadurch auch mich mit der Architektur und der Wohnungssituation in Frankfurt beschäftigt, aus Gründen auch schon der politischen Arbeit. Und habe mitgekriegt, wie sozusagen ein Stadtteil entvölkert worden ist, das Westend damals.
Ja. Was war da passiert? Oder?
Naja, es sind da eben, das war ein Plan sozusagen. Es gab in der Zeit, wie ich gekommen bin, noch, da gab es das Fernmeldehochhaus und das Schellhochhaus, sonst gab es gar kein Hochhaus. Und die beiden waren auch nicht wirklich Hochhäuser. Also der Plan war ja eben, hier schon eine Bankenstadt draus zu machen und das Westend sollte der Standort sein für Bürogebäude. Es gab also da einen Bevölkerungsaustausch und wir wissen selbst, also jemand, der normal verdient, kann sich mit Sicherheit keine Wohnung im Westend leisten. Das greift immer mehr um sich, also man kann sich auch keine Wohnung mehr im Nordend leisten. Das, was man Gentrifizierung nennt, nimmt in Frankfurt Ausmaße an, die beängstigend sind. Also normal verdienende Leute. Und ich rede jetzt nicht von der Kassiererin am Supermarkt. Ich rede zum Beispiel von Lehrern, von Professoren und anderen Leuten, die sich in bestimmten Vierteln keine Wohnung mehr leisten können. Ja. Also das ist sicherlich ein Thema, was man auch anschneiden muss im Zusammenhang mit der Grenzverhandlung, steht ja schon eine Parole da, wem gehört der öffentliche Raum? Natürlich muss man auch fragen, wem gehört die Stadt? Ganz klar. Mhm. Die andere Geschichte ist natürlich, du hast es schon erwähnt, und da wird sicherlich was passieren, was passiert da eigentlich auf dem Finanzmarkt? Ich meine, nur wenn man die Zeitung liest, ist man ja immer wieder schockiert oder man denkt, man glaubt es nicht. Also letzte Woche war ein Artikel in der FAZ, was Leute verdienen. Ja, wir denken ja, also jemand hier, ein Bankmanager, der 10 Millionen im Jahr verdient viel.
Ja. Oh, das sind ja auch nur ganz wenige, die
wirklich so verdienen. Das sind ganz wenige, natürlich. Das sind ganz wenige, aber da gibt es Leute, die Hedgefonds managen, die verdienen 10 Millionen an einem Tag. Ja. Und wir sind damit konfrontiert, dass sozusagen, da wird mir jeder recht geben, dass die Schiene vollkommen auseinandergeht. Ein Beispiel. Ich habe also, wie gesagt, über 10 Jahre in der Fabrik gearbeitet und ich habe da gut verdient.
Ja.
Die Leute, die heute meinen Job machen, verdienen von der Kaufkraft her nicht die Hälfte von dem, was ich damals verdient habe. Ja? Das ist die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Das sind also alles brennende Fragen, die jeden beschäftigen. Ja, man wird sehen, wie man das in so einem Projekt wie Grenzverhandlungen ansprechen kann. Das wird sich ergeben. Ja, aber das ist sozusagen, diese Situation in Frankfurt muss natürlich thematisiert werden, ganz klar.
Für mich stellt sich natürlich da immer ein bisschen die Frage, wie wir da wirklich zu einer Lösung kommen können, die für alle zufriedenstellend ist, die auch einvernehmlich ist, also die sozusagen auch balancierte Grundlage besitzt, also nicht nur von wenigen vorgegeben, diktiert wird. Ein ganz wichtiger Punkt ist ganz sicher, Informationen auszutauschen, also eine Transparenz zu haben, also zu wissen, worum es geht, Informationen darüber zu haben, wie Zusammenhänge wirklich sind, um dann auch kompetente Entscheidungen treffen zu können. Auf der anderen Seite ich bin mir zum Beispiel nicht ganz sicher, wie das wirklich gut funktionieren kann. Wir sind uns bewusst darüber, dass die Demokraten, also eine demokratische Willensbildung und Entscheidungsmöglichkeit die beste Lösung ist, die wir haben, also die sozusagen, die uns zur Verfügung steht. Trotzdem, die Menschen, ich muss sagen, im Englischen ist der Begriff ja viel plastischer. Da ist ja vom Top Predator die Rede, also von der Spitze der Nahrungskette. Im Deutschen klingt das ein bisschen lahm. Die Menschen sind natürlich auf diesem Planeten, haben sich so ausgebreitet, weil sie genau die Fähigkeiten mitbringen, in Nischen reinzugehen, sich anzupassen, sich durchzusetzen und sozusagen dafür zu sorgen, dass sie auch unter widrigen Bedingungen für sich eine positive Bedingung schaffen, auch ja, unter Umständen um einen Preis, der vielleicht unter einem humanistischen Ideal nicht akzeptabel ist. Deswegen die Frage, wird das mit so einer allgemeinen, also mir stellt sich die Frage, wird das mit einer allgemeinen demokratischen Willensbildung und Entscheidungsfindung, wird das ausreichen? Oder müssen wir uns da nicht ernsthafte Gedanken machen, wie wir wirklich eine Lösung finden, dass die Grenzen auch innerhalb einer Gesellschaft nicht zu groß werden?
Große Fragen haben wir natürlich alle keine Antwort drauf, aber erstmal geht es darum, die Fragen zu stellen. Ja. Mhm. Na, das ist ganz wichtig. Ich würde so sagen, über manche Fragen scheue ich mich nachzudenken. Es gibt ja Theorien, die sagen, wir leben in einem postdemokratischen Zeitalter. Es ist nicht mehr möglich, die Finanzmärkte irgendwie in den Griff zu kriegen. Was von unserer Idee der Demokratie übrig bleiben wird, ist Unterhaltung und der Rechtsstaat. Rechtsstaat ist sehr wichtig, sehr zentral, ja. Muss man sagen. Ja, ich kann nur sagen, mit Hölderlin, wo die Gefahr am größten wächst, das Rettende auch. Ja? Und da denke ich schon, dass wir Mechanismen der Kommunikation haben, die sich gut entwickelt haben. Also das Verhältnis zwischen den Geschlechtern und den Generationen ist ja vollkommen anders als noch in der Zeit, wie ich Jugendlicher war. Ja? Und da muss man sagen, es gibt viele Sachen, die sind nicht besser geworden. Zum Beispiel, wenn man heute ja dieses Programm von Erhard, gegen den wir ja damals gekämpft haben, CDU-Staat und so, Wohlstand für alle, so ein Programm wäre heute schon fast revolutionär. Hm. Also es gibt Sachen, die sich verschlechtert haben, aber was sich verbessert hat, sind die Möglichkeiten der Information und der Kommunikation. Ja? Und daran muss man arbeiten und ja, da halte ich es mit Hölderlin, wie gesagt. Hm.
Okay, ja, ich bin da auch grundsätzlich optimistisch, dass ich auch sage, wir haben heute die beste Situation eigentlich seit Jahrhunderten, wenn ich seit überhaupt. Insofern, dass wir da eine starke demokratische Möglichkeit zur Verfügung haben. Wir haben die besten technischen Möglichkeiten. Das heißt, die moderne Kommunikation ist ein starkes Werkzeug. Wir haben natürlich auch sehr große Herausforderungen. Sehe ich auch ganz klar, hier Energiefrage zum Beispiel, die natürlich auch eine Gesellschaft als solche belassen. Aber ich sehe das natürlich auch so, dass wir sagen, ja, lass uns mal gucken, wie können wir da vorangehen, wie können wir die Möglichkeiten zu unserem Guten nutzen, zu unserem Besten nutzen.
Genau. Ich möchte eins noch dazu sagen zum Schluss. Was sich ja auch verändert hat, und zwar zum Positiven, sind unsere Institutionen. Ja.
Ja.
Ich meine, das ist ein seltsamer Entwicklung in meinem Denken, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich werde Rechtshegelianer und ich war ja ursprünglich, wenn man es so als Metapher steht, Linkshegelianer. Ich habe da sehr viel Vertrauen in unsere Institutionen, dass sich in denen Vernunft verkörpert, ein Pragmatismus. Das geht von der Polizei bis weiß ich wohin. Also da habe ich schon ein gewisses Vertrauen. Ich sage das deswegen, weil wir ja sozusagen in meinen jungen Jahren sehr anti-institutionell waren. Ja, also man ändert sich auch ein bisschen mit dem Alter. Also, und da ist ja ein Beispiel, das möchte ich nochmal erwähnen, dass es möglich ist, dass die Leute im Occupy, im Camp, die da waren, zusammen mit Helga, ich mache ein bisschen mit, die Möglichkeiten haben, direkt vor der EZB ein Projekt zu machen. Das finde ich unglaublich, finde ich toll und ich bin sicher, es wird sich gut entwickeln.
Ja, also ich denke auch, wir sind gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich denke, alle Frankfurter sind auch eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Das ist, wir müssen es vielleicht nochmal genau beschreiben, weil wir haben irgendwie selbstverständlich von angenommen, dass das jeder weiß. Also, der Willy-Brandt-Platz befindet sich ja zwischen Schauspiel und EZB sozusagen. Und dort gibt's die Parkanlage, die sozusagen wie ein Ring um den Frankfurt, um die Frankfurter Innenstadt herumläuft. Und in dieser Parkanlage, das ist angelegt, Rasen, Bäume und so, relativ idyllisch für eine Innenstadt. Dort gibt's auch einen Weg, einen Fußgängerweg, der eben an dem diese Zauninstallation angebracht ist. Genau. Gibt's eine U-Bahn-Haltestelle, gibt's eine Straßenbahn-Haltestelle, kann man super, super einfach hinkommen. Jo, wir haben das Thema ein bisschen beleuchtet von verschiedenen Seiten. Es gibt noch viele Sachen, die wir ansprechen können, wollen, müssen, dürfen, sollen. Ich glaube, wir werden demnächst nochmal die Gelegenheit nutzen, da auch.
Wir werden in 2 Monaten uns hier nochmal treffen und dann nochmal resümieren, was passiert ist, mit den anderen Leuten auch, und dann machen wir noch eine ganz tolle Sendung mit.
Genau. Also ich denke auch, wir werden da schauen. Ihr seid ja jetzt 4 Monate lang mit diesem Projekt, also das ist dort wirklich jetzt über den gesamten Sommer zugänglich, und da werden wir uns das bestimmt nochmal anschauen, was dabei rauskommt. Jo, insofern, freut mich, dass du da warst, dass wir uns noch ein bisschen unterhalten können.
Wunderbar, danke.
Claro. Wir von der ABS-Magazin-Sendung wollen ja nochmal darauf hinweisen, liebe Hörer, schön, dass ihr zuhört, schön, dass ihr dabei seid. Ihr könnt natürlich auch das, was wir hier als Radiosendung haben, auch noch nachhören. Es gibt einen Podcast davon. Das heißt, wenn ihr auf unsere Webseite absmagazin.de, also ein Wort, absmagazin.de, wenn ihr dort auf die Seite geht, werdet ihr auch all die vergangenen Sendungen da bestimmt die letzten 1,5 Jahre dort finden und könnt euch auch nochmal schlau machen und kann man nochmal nachhören. Insofern, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr mitgemacht habt, beziehungsweise zugehört habt. Unser Vorschlag, schaut mal vorbei im Willy-Brandt-Platz, guckt euch den Grenzzaun an und macht euch ein paar Gedanken zum Thema, ja, wo sind die Grenzen in unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen und ja, und sonst auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder Mittwoch 16 Uhr hier bei Radio X mit dem ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales.